Keller sah zu dem Israeli auf dem Beifahrersitz hinüber. Er war groß und schlaksig, mit auffällig blassem Teint und Augen wie Gletschereis. Aus seinem Gesichtsausdruck sprach profunde Langeweile. Aber seine nervös auf der Mittelkonsole trommelnden Finger verrieten, wie innerlich angespannt er war. Keller zündete sich eine Zigarette an, die vierte in 20 Minuten, und blies seine Rauchfahne an die Frontscheibe. »Musst du?« protestierte der Israeli. »Ich höre mit dem Rauchen auf, wenn du mit dem verdammten Getrommel aufhörst.« Keller sprach mit einem Oberschichtenakzent aus West-London, einem Überbleibsel aus einer privilegierten Kindheit. »Davon kriege ich Kopfschmerzen.« Der Israeli hörte zu trommeln auf. Er hieß Michail Abramow. Wie Keller war er ein Veteran einer militärischen Eliteeinheit, in Michails Fall der Sayeret Matkal, der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Die beiden hatten schon mehrmals zusammengearbeitet, zuletzt in Marokko, wo sie Saladin, den Kommandeur der IS-Kräfte für Auslandseinsätze, in seinem Versteck im mittleren Atlas aufgespürt hatten. Keiner von ihnen hatte jedoch den Schuss abgegeben, der Saladins Terrorherrschaft beendet hatte. Gabriel war den beiden Männern zuvorgekommen. »Warum bist du überhaupt so nervös?« fragte Keller. »Wir sind mitten im tristen, langweiligen Wien.« »Ja«, sagte Michail distanziert, »hier passiert nie etwas.« Michail, der in Moskau aufgewachsen war, sprach Englisch mit schwachem russischem Akzent. Mit seiner Sprachbegabung und seiner slawischen Erscheinung hatte er sich bei mehreren Operationen als Russe ausgeben können. »Warst du hier schon mal im Einsatz?« fragte Keller. »Erst einmal.« Michail kontrollierte seine Waffe, eine 9mm Jericho. »Du erinnerst dich an die vier Hisbollah-Kämpfer, die den Stadttempel in die Luft jagen wollten?« »Ich dachte, den Anschlag hätte das Eko Cobra verhindert.« »Das Einsatzkommando Cobra war eine österreichische Spezialeinheit. Ich erinnere mich sogar, darüber etwas in der Zeitung gelesen zu haben.« Michail starrte Keller ausdruckslos an. »Das warst du?« »Ich hatte natürlich Hilfe.« »Von jemandem, den ich kenne?« Michail gab keine Antwort. »Ah, ich verstehe.« Es war kurz vor 23.30 Uhr. Der Südtiroler Platz vor der modernen Glasfassade war fast menschenleer, aber ein paar Taxis warteten noch auf letzte Fahrgäste. Eins würde einen russischen Überläufer aufnehmen und zum Best Western Hotel am Stubenring bringen. Von dort aus würde er die letzte Etappe zu der sicheren Wohnung zu Fuß zurücklegen. Ob er tatsächlich eingelassen würde, würde Michail entscheiden, der ihn zu Fuß beschatten würde. Die Lage der sicheren Wohnung war vermutlich das am besten gehütete Geheimnis dieses Unternehmens. War Kirov clean, würde Michail ihn im Eingangsbereich durchsuchen, bevor er ihn zu Gabriel hinaufbrachte. Keller sollte im Passat bleiben und den Eingang bewachen. Womit, wusste er allerdings nicht. Alistair Hughes, der MI6-Stationsleiter in Wien, hatte ihm ausdrücklich verboten, eine Waffe zu tragen. Keller war als gewalttätig bekannt, Hughes als vorsichtig. Er führte in Wien ein schönes Leben, ein produktives Netzwerk, lange Mittagspausen, gute Beziehungen zu den hiesigen Diensten. Da konnte er kein Problem brauchen, das dazu führen konnte, dass er nach Vauxhall Cross zurückgerufen wurde. Im nächsten Augenblick vibrierte Michails BlackBerry, als eine Nachricht einging. Der Widerschein des Displays erhellte sein blasses Gesicht. »Der Zug ist eingefahren. Kirov steigt gerade aus.« »Heathcliff«, sagte Keller tadelnd. »Er heißt Heathcliff, bis er in der sicheren Wohnung ist.« »Da kommt er schon.« Michail steckte sein BlackBerry wieder ein, als Kirov aus dem Bahnhofsgebäude kam. Einer von Eli Lavons Bewachern ging vor ihm her, der andere folgte ihm mit einigem Abstand. »Er sieht nervös aus«, sagte Keller. »Er ist nervös.« Michails Finger trommelten wieder. »Er ist Russe.« Die Bewacher gingen zu Fuß davon. Konstantin Kirov nahm ein Taxi. Keller folgte ihm auf fast leeren Straßen in diskretem Abstand durch die Innenstadt nach Norden. Er konnte keinen Hinweis darauf entdecken, dass der russische Kurier beschattet wurde. Michail stimmte ihm zu. Wenige Minuten nach Mitternacht hielt das Taxi vor dem Best Western. Kirov stieg aus, verschwand aber nicht in dem Hotel, sondern schritt aus und überquerte den Donaukanal auf der Schwedenbrücke, jetzt von Michael zu Fuß verfolgt. Über die Brücke gelangten die beiden Männer auf die Taborstraße, von der Kirov dann auf den Karmeliterplatz, den hübschen Platz vor der Karmeliterkirche, abbog. Dort verringerte Michael den Abstand zu dem Russen auf wenige Schritte. Gemeinsam überquerten sie die kleine Sperlgasse und gingen an dunklen Cafés und Geschäften vorbei, auf das Biedermeierhaus am Ende des Straßenblocks zu. Hinter einem Fenster im dritten Stock brannte Licht, das hell genug war, um Michael Gabriels Silhouette zu zeigen. Mit leicht schiefgelegtem Kopf und einer Hand, die sein Kinn umfasste. Michael schickte ihm eine letzte Textnachricht, Kirov war clean. Dann hörte er das Röhren eines heranrasenden Motorrads. Sein erster Gedanke war, dies sei keine gute Nacht für zwei Radfahrer. Die Bestätigung kam einige Sekunden später, als er das Motorrad um die Ecke vor ihnen schlittern sah. Der Biker trug schwarzes Leder und einen schwarzen Helm mit heruntergeklapptem Visier. Er kam einige Meter vor Kirov zum Stehen, stellte einen Fuß auf den Asphalt und zog eine Pistole aus seiner Jacke. Auf die Waffe war ein langer zylindrischer Schalldämpfer aufgeschraubt. Michael konnte sie nicht gleich identifizieren, tippte aber auf eine Glock oder Heckler & Koch. Jedenfalls zielte sie mitten in Kirovs Gesicht. Michael ließ das Handy fallen und griff nach seiner Jericho, aber bevor er die Pistole ziehen konnte, spuckte die Waffe des Bikers zwei Flammenzungen. Beide Schüsse trafen. Michael hörte das grässliche Knacken, mit dem die Geschosse Kirovs Schädel durchschlugen, und sah eine Wolke aus Blut und Gehirnmasse austreten, als der Russe zusammenbrach.